Kirche für Siegen, der Podcast. Unsere Vision für 2024? Grow, wachsen.
Einen wunderschönen guten Morgen. Schön, euch alle hier zu sehen. Schön, hier zu sein. Auch schön, dass ihr hier seid. Ich bin gerade ein bisschen überwältigt. Genau, ich würde aber gerne, die Minis dürfen jetzt zum Alternativprogramm gehen. Die dürfen gerne da hinten der orangenen Fahne folgen. Dann geht ihr nach unten und habt dort, ich weiß schon, was sie machen, sehr tolle Sachen machen die da. Schön, dass ihr hier oben bleibt bei mir. Genau, der Michael hat das schon angekündigt am Anfang. Wir sind in einer Predigtserie über Namen Gottes. Gott selbst haben wir die genannt. Und es geht darum, durch die Namen Gottes Gott besser kennenzulernen, weil Namen oft Eigenschaften und ja, ein bisschen Charakter auch widerspiegeln. Und ich weiß nicht, wie du zu deinem Namen, was du so von deinem Namen denkst, wie du dich so fühlst, dass du den Namen bekommen hast. Du hast dir den nicht selber ausgesucht. Freund von mir oder eine Freundin auf jeden Fall von uns, die hat zwei Namen bekommen am Anfang. Und die Eltern haben gesagt, sie dürfen sich dann später aussuchen, was quasi ihr Rufname ist. Und das Problem ist, vielleicht ist es bei dir auch so, aber ich würde eher sagen, nein, bei mir ist es nicht so. Und das Blöde ist, wenn dann selbst diese beiden Namen einem nicht gefallen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, wie du über deinen Namen denkst. Irgendwann fängt man ja an, damit zu leben auch. Mein Name ist Gerrit, ich bin der Pastor hier in der Kirche für Siegen. Ich habe früher meinen Namen nicht gemocht. Gerrit ist jetzt auch nicht so der bekannte oder nicht so ja, der weit verbreiteste Name. Erstens, warum ich ihn nicht so mochte, war, die Leute wussten nicht so ganz, wie man den ausspricht. Ja? Vor allem, wenn man so im englischen Raum mal unterwegs ist. Ich war 18 Monate in Tansania, versucht den in Tansania mal zu sagen, dass ich Gerrit heiße. Und irgendwann hieß ich dann nicht mehr Gerrit, sondern Gerald. Und irgendwann, jetzt, wenn ich noch jetzt mit über Facebook mit Schülern damals schreibe, dann habe ich meinen Namen Gerardi. So ist Gerrit quasi zu Malim Gerardi, zu Lehrer Gerrit geworden. Die Leute wissen nicht, wie man den ausspricht, aber auch hier in Deutschland. Die wissen nicht, wie man den schreibt auch. Wie viele R's, wie viele I's und T's und H. Und genau, das war, und das Zweite, warum ich ihn nicht so mochte, früher hat man mich immer Gerhard genannt oder Gerd. Genau, Gerrit ist eine Kurzform, also ist eigentlich die Kurzform von Gerhard. Und Gerhard heißt mein Vater und Gerd heißt mein Onkel. Aber unabhängig voneinander haben wir diesen Namen bekommen. Ich heiße einfach nur Gerrit, weil es gab mal einen Fußballmoderator, der hieß auch Gerrit. Und da hat meine Mutter gesagt, das ist ein schöner Name, so nennen wir unseren Sohn. Ich habe nichts mit Fußball zu tun. Aber ja, und jetzt liebe ich meinen Namen. Und oft verbinden wir mit Personen mit Namen. Ja, so ist bei mir zum Beispiel, wenn ich Marvin höre, ist es mein Bruder. Ja, Annette ist meine Mom oder Sarah, meine Schwester. So, ich verbinde damit Personen. Wenn ich den Namen höre, dann denke ich erstmal an meine Familie auch, weil wir auch Emotionen an Namen verknüpfen einfach. Das ist ganz normal. Wenn ich Marvin höre, dann habe ich meinen liebevollen Bruder vorm Auge. Wir verbinden damit, verknüpfen mit dem Namen Emotionen. So habe ich jetzt gesehen, es gibt eine Seite, die heißt vorname.com. Für Leute, die Namen für ihre Kinder suchen, da ist dann quasi auch die Herkunft und woher der Name kommt auch und wo der oft verwendet wird. Und dann gibt es am Schluss, wenn man ein bisschen weiter runter scrollt, gibt es eine Abstimmung. Dann kann man abstimmen, was dieser Name, welche Emotionen rufen die bei dir auf. Und dann kannst du so abstimmen, ist es eher so, wenn ich jetzt Gerhard höre, ist es eher ernst oder ist es eher lustig? Und das finde ich interessant, so, dass es völlig normal ist, weil wir immer erst eine Person dabei haben. Und wir verknüpfen Namen oft mit Emotionen, aber auch mit Personen, natürlich, die wir irgendwie kennen. Deswegen ist, glaube ich auch, habe ich mal gehört, sehr schwierig für Erzieher, einen Namen für sein Kind zu finden, weil man ganz viele Kinder in seinem Kindergarten irgendwie hat und damit liebevolle Menschen verknüpft. Genau, und auch Gott hat unterschiedliche Namen. Wir sind jetzt schon in dem dritten Namen auch, wo wir in dieser Predigtserie sind. Wir haben angefangen mit Yahweh Shammah. Das ist ein Name, Gott ist gegenwärtig. Gott hat sich so vorgestellt. Ja, Gott hat gesagt, hier diese Stadt wird Yahweh Shammah heißen. Gott ist hier. Gott ist gegenwärtig. Und dann gibt es auch Namen, die Gott sich nicht selber gegeben hat, sondern die aus Erfahrungen entstanden sind. Ganz bekannter ist Elroy, der Name von der Jahreslosung letztes Jahr oder vorletztes Jahr. In den letzten Jahren, Elroy, das aus einer Erfahrung herausgesprochen. Hagar, die Frau, hatte eine Erfahrung mit Gott gehabt und daraus gesagt so, boah, das ist ein Gott, der mich sieht. Vor 2 Wochen hatten wir El Elyon, Gott der Höchste, auch aus einer Erfahrung herausgesprochen. So den Gott, an dem wir glauben, das ist der Höchste, der steht über allen anderen Göttern. Und so haben auch, der Michael hat mir leider sehr viel weggenommen, aber auch Namen haben, unsere Namen haben sehr viel Bedeutung oder ja, sie sagen einfach etwas. Ganz typische biblische Namen. Dorothea bedeutet, Doro ist das Geschenk und Thea ist quasi von Gott, ist das Geschenk Gottes. Die männliche Form ist dann Theo oder Theodor, das Geschenk Gottes. Genauso aber auch der Philipp, der Pferdefreund. Ja, Philos und Hippos ist quasi Freund und Pferd, ist Philipp der Pferdefreund. Und Raphael bedeutet Gott heilt. Das ist genau der Name, den wir uns heute anschauen wollen, weil auch Gott hat sich selber so vorgestellt. Gott hat sich vorgestellt und hat gesagt, ich bin Yahweh Rapha. Also bei Raphael ist quasi Rapha ist heilen und El bedeutet dann Gott. Und wir haben auch vorhin gesungen, auch Gott tut Wunder auch, ne? Gott heilt auch. Genauso hat Jesus geheilt, aber auch die Apostel in der Bibel haben auch geheilt auch, ne? Und vielleicht hast du auch selber Geschichten gehört schon von Bekannten, vielleicht aber sogar auch selber schon erlebt, Geschichten, wo du gemerkt hast, hier ist ein Wunder passiert, hier hat Gott geheilt auch, ne? Also Gott, Yahweh, Rapha, hat hier ein Wunder getan. Ich habe ganz viele Geschichten von Freunden auch, ne? Geschichten, wo auf einmal ein Tumor nicht mehr zu sehen ist, ja? Schmerzen haben auf einmal aufgehört, sind verschwunden, ja? Und vielleicht, ich bin davon überzeugt, du kennst auch solche Geschichten und hast Menschen vom Auge und denkst dir, boah, da ist ein Wunder passiert auch, ne? Und bei körperlicher Heilung sagt man das quasi, dass Gott in die Schöpfung interveniert, eingreift. Intervenieren, genau, ist quasi, er greift in die Schöpfung ein. Die Schöpfung an sich, ohne das Eingreifen Gottes, wir leben in einer Welt, wo es Tod gibt, wo es Krankheit gibt. Und wenn die Schöpfung von alleine so weiterläuft, dann passieren Krankheit, ja, da passiert Tod. Und immer, wo körperliche Heilung passiert, greift Gott ein mit einem Wunder. Er interveniert in die Schöpfung. Er hat die Schöpfung, er hat diese Welt geschaffen, aber nicht nur einmal geschaffen und in dem Dasein gelassen, sondern er zeigt sich immer wieder in dieser Schöpfung. Er spielt eine Rolle in ihrem Fortbestand und in ihrer Ordnung. Er greift ein, er interveniert und tut Wunder. Das sagen wir, das ist, wenn ein Wunder passiert. Gott interveniert in die Schöpfung. Und das sind aber auch die Geschichten, die wir so ein bisschen hören wollen auch, ne? Jeder von uns hat irgendwie mal Krankheit erlebt auch oder hat mal für Heilung gebeten. Und auch Jesus hat oft, im Neuen Testament lesen wir ganz viel, wo Jesus Menschen geheilt hat. Die Heilung eines Blindgeborenen, Jesus begegnet einem Mann, der von Geburt an blind ist. Er spuckt auf den Boden, macht daraus Schlamm, streicht es auf die Augen des Mannes und schickt ihn zum Teich. Dann soll er das abwischen und danach kann er sehen. Ein Wunder. Johannes 9, Vers 1 bis 12 steht das. Die Heilung der Schwiegermutter des Petrus. Ja, Jesus kommt in das Haus von Petrus, dessen Schwiegermutter im Bett mit Fieber liegt. Jesus berührt ihre Hand und das Fieber verschwindet. Sie steht auf und beginnt ihnen zu dienen. Matthäus 8, Verse 14 und 15. Oder der Höhepunkt von dem Wundern Jesu, die Auferweckung des Lazarus. Lazarus, ein Freund Jesu, stirbt. Nach 4 Tagen geht Jesus zu seinem Grab. Trotz der Trauer und Zweifel der Menschen sagt Jesus, dass Lazarus auferstehen wird. Er ruft Lazarus aus dem Grab und Lazarus kommt lebendig aus diesem Grab heraus. Johannes 11, Verse 1 bis 44. Das sind nur ein paar Wunder, ja, die wir da von Jesus lesen, aber auch in der Apostelgeschichte, in der quasi der Startzeit, den Start von der Kirche quasi, die Apostel, die Jünger, die Menschen dort haben auch Wunder erlebt auch, ne? Und das ist etwas, was heute noch passiert. Jakobus ist eine Person, die auch einen Brief geschrieben hat in der Bibel. Jakobus schreibt, er fordert uns sogar auf, für Heilung zu beten. Jakobus 5, Vers 14. Wenn jemand von euch schwach oder krank ist, soll er die Ältesten der Gemeinde zu sich rufen, damit sie ihn im Namen des Herrn mit Öl einsalben und über ihn beten. Hier steht jetzt Älteste der Gemeinde, das war vom Kontext her der Beginn der Kirche quasi, der Anfang davon. Ne? Und heute sind wir auch herausgefordert, diese Älteste zu sein und auch für Heilung zu beten. Oder auch sogar vielleicht mal mit Öl zu salben auch, um für Heilung zu beten. Das ist eine Aufforderung, das dürfen wir machen, weil Gott Wunder tut auch, weil Gott Heilung schenkt. Ich habe vor 2 Wochen bei der Predigt ein bisschen was auch über meine Tochter erzählt. Kannst du gerne nochmal reinhören in der Predigt auch. Aber ich möchte einen kleinen Teil davon wiedergeben. Und zwar, als sie im Bauch war, hat man quasi Ultraschall gemacht. Und man hat am Herz erkannt, dass eine Herzklappe nicht aufging. Also das habe sogar ich als medizinischer Laie gesehen auf dem Bild. Hier, okay, als Schreiner, als mechanisch denkender Mensch, irgendwas öffnet da nicht. Das will rein, das kommt nicht rein. Das habe ich erkannt auch und habe gesehen, okay, die geht nicht auf. Dann eine ganze spätere Zeit haben wir irgendwann, als sie dann auf der Welt war, kam ein Arzt und hat ein Kardiologe quasi, der hat dann einen Ultraschall vom Herz gemacht und hat das dann geguckt. Und ich natürlich mich dabei gestellt und habe mitgeguckt und wollte da gucken, auch die ganzen Klappen. Also für mich ist das Herz etwas, wie ein Mensch nicht an einen Gott glauben kann, der soll sich einfach mal das Herz angucken in unserem Körper. Wir haben einfach so eine Pumpe in unserem Körper drin, die ganze Zeit Blut durch unseren Körper pumpt. Also mir ist es da nochmal ein bisschen bewusst geworden. Ich weiß, du bist auch begeistert davon. Ey, ich fand das so krass. Ich verstehe es nicht, wie Menschen nicht an einen Schöpfer glauben können. Aber genau, und dann stehe ich da bei dem Arzt, schaue auf den Monitor und sehe dann die ganzen Klappen. Der guckt dann alles nach und ich frage ihn dann auch so, hä? Gehen die alle Klappen auf? Und er guckt mich dann auch so an, so verwirrt auch noch. Was will der jetzt? Was will der Schreiner jetzt daneben mir von meinem Job sagen? Da sagt er, ja, alle Klappen gehen ganz normal auf. Warum sollten die denn nicht aufgehen, hat er auch so gesagt. Und ich dann gedacht, weil die irgendwann halt mal nicht aufgingen halt. Also ich habe das halt gesehen. Und für ihn, er hat das so abgetan. Für ihn war das so ganz normal. Das war gar kein Thema für ihn. Und das war irgendwie abgehakt, ne? Und das war etwas, wo Gott in die Schöpfung rein interveniert hat. Er hat reingegriffen. Ja? Wenn das Leben, die Schöpfung weiterläuft, dann passiert dort nichts, sondern Gott interveniert und tut ein Wunder. Und das macht er heute noch. Und wir sollen dafür beten auch. Wir sollen für Wunder, für Heilung, für körperliche Heilung beten. Manchmal haben wir immer ein bisschen Angst davor, weil was ist, wenn nichts passiert auch? Und Gott ist souverän. Ja? Und Gott heilt und manchmal heilt er auch nicht. Aber vor allem sollen wir für Heilung beten. Weil er ist Yahweh Rapha, ein Gott, der heilt. Ja, so hat er sich selber vorgestellt. Er gibt sich selber den Namen. Und wo das ist, das wollen wir uns jetzt anschauen. 2. Mose, Kapitel 15. Der Kontext, Israel war als Sklaven gefangen in Ägypten. Dann kam Mose. Mose hat den Auftrag bekommen, befreie das Volk aus Ägypten. Befreie mein Volk Israel aus Ägypten und bringe es in das verheißene Land. Dann teilt er das Rote Meer, sie gehen da durch und dort befinden wir uns quasi just in dem Moment, als sie trockenen Fußes durch das Rote Meer gelaufen sind. Das ist der Kontext dieses Teils jetzt. Und ich lese es einmal vor. Mose ließ die Israeliten vom Schilfmeer aufbrechen. Sie zogen hinaus in die Wüste Schur. Schon 3 Tage waren sie in der Wüste unterwegs und fanden kein Wasser. Dann kamen sie nach Mara, wo es Wasser gab. Doch sie konnten es nicht trinken, weil es bitter war. Deshalb nannte man den Ort Mara, das heißt Bitterbrunnen. Das Volk rebelliert gegen Mose und sagt, was sollen wir jetzt trinken? Da schrie Mose zum Herrn und der Herr zeigte ihm ein Stück Holz. Mose warf es ins Wasser und dann konnten die Israeliten es trinken. An diesem Ort gab Gott dem Volk Recht und Gesetz und stellte es auf die Probe. Mose sagte zu dem Volk, gehorche dem Herrn, deinem Gott, und tu, was in seinen Augen recht ist. Beachte seine Gebote und alle seine Anordnungen. Denn er hat gesagt, wenn du dich daran hältst, werde ich keine der Krankheiten über dich bringen, die ich über die Ägypter gebracht habe. Denn ich bin der Herr, dein Gott. Dann Vers 27. Danach kamen sie nach Elim, wo es 12 Wasserquellen und 70 Palmen gab. Auch interessant, dass erst erzählt wird, bitteres Wasser, sie suchen Wasser und am Schluss irgendwie so eine Erfüllung. Hier Gott übrigens, 70 Palmen, 12 Wasserquellen. Hier habt ihr Wasser. Erstmal zeigt Gott auch diese Heilung dadurch, dass Mose den Stock in das Wasser reinwirft und das Wasser trinkbar wird. Das Wort Rapha bedeutet im Hebräischen einmal heilen, wiederherstellen, reparieren, aber es wird auch oft als Arzt übersetzt. Das bedeutet auch, genau. Und man könnte jetzt aus diesem Text entnehmen, ne, wenn man dann ab 26 sagt, er gehorche dem Herrn, deinem Gott, und tu, was in seinen Augen recht ist. Wenn wir das tun, wenn wir uns an seine Gesetze halten, seine Gebote halten, dann werden wir nie krank. Und Gott wird uns heilen. So, es könnte jetzt ein Schluss sein, den wir fassen könnten, wenn wir diesen Text so lesen würden. Und würden sagen, oh, Gott sagt, gehorche mir, beachte meine Gebote, dann wirst du nicht krank und ich werde dich heilen, denn ich bin Herr, dein Arzt. Und so könnten wir heutzutage sagen, wenn ich kein guter Christ bin, oder wenn ich ein guter Christ bin, dann werde ich nie krank und ich werde immer geheilt. Und das ist eine Art Werksgerechtigkeit, nennen wir das. Quasi du tust etwas und dadurch wird es dir besser gehen. Du bist ein guter Christ. So hat ein Schüler mir damals in Tansania gesagt, zu einer Freundin, die eine Brille hatte. Und der Junge hat gesagt, Herr, glaubst du nicht an Gott oder betest du nicht zu Gott auch? Und dann sagt sie, ja doch, warum denn? Ja, warum hast du deine Brille? So, Gott heilt dich doch, wenn du zu ihm betest auch. Und das war, okay, nicht so ganz, wie Gott funktioniert. Er ist kein Heilungsautomat. Jahwe Rapha bedeutet mehr als nur, dass Gott uns körperlich heilt. Ja. Gott ist unser Arzt. Und das Volk kommt aus einer Gefangenschaft, aus einem Land Ägypten, die einen Götterkult hatten. Die hatten nicht nur einen Gott, sie hatten einfach mehrere Götter. Ja, das war die Religion, woher die Israeliten rauskommen. Und eine Religion prägt ganz stark oder beeinflusst sehr, sehr stark die Ethik eines Landes. Ja, das merken wir in Deutschland auch, unser Grundgesetz, da ist ganz viel aufgebaut, auch aus dem Glauben, aus dem christlichen Glauben, weil wir eine christliche Nation sind. Heute nicht mehr, aber damals, wo das so ist, erkennt man ganz viel da drin. Und das sieht man aber auch, wenn wir in andere Länder schauen, zum Beispiel Thailand oder Indien, wo ein Menschenleben einen ganz, ganz anderen Wert haben. Die Ethik dieser Länder sind ganz anders auch, weil die Religion, der Glaube einfach anders ist. Der Glaube beeinflusst sehr stark die Ethik. Was ist gut, was ist schlecht? Und so hatte ich mir den Glauben früher, bevor ich Christ wurde, vorgestellt. Man muss halt Gebote halten. Gott sagt halt, das sind Gesetze, an die muss ich mich halten. Und ja, es gibt halt Dinge, die sind verboten. Die darf ich nicht tun. Und vielleicht denkst du das auch so, vielleicht bist du auch so aufgewachsen, groß geworden. Für dich ist Glaube, Christsein irgendwie nur so ein Katalog quasi von Geboten, die muss ich halten. 10 Gebote, bekannteste irgendwie, ne? Nicht töten, schaffe ich noch, aber nicht lügen, schwieriger. Es gibt Dinge, die verboten sind und daran muss ich mich halten. Aber mit den Geboten von Gott oder Gottes Gesetze oder auch heutzutage, was Jesus gesagt hat, wie wir uns verhalten sollen, ist ein bisschen so ähnlich wie in einer Familie. Auch unsere Eltern haben uns Gebote gegeben, haben uns Sachen gesagt, die wir nicht tun dürfen. Und wenn wir mal selber Kinder haben, dann machen wir das genauso. Dann sagen wir unseren Kindern, geben wir denen auch Gebote. Weil dann verstehen wir auch, warum Eltern so etwas machen. Es geht immer um den Schutz des Kindes. Natürlich müssen wir das erstmal verstehen, dass meine Mutter mich schützen möchte, wenn sie sagt, Gerrit, es ist nicht gut, wenn du den ganzen Tag nur Fernsehen schaust. Oder den ganzen Tag nur Cola trinkst. So muss ich meiner Tochter heute sagen, heute Morgen zum Glück nicht, aber sonst immer, Eis gibt's nicht zum Frühstück, Hamburger auch nicht. Und das sage ich nicht, um sie zu ärgern, ich würde ja auch gerne Eis und Hamburger essen zum Frühstück. Aber ich sage es, weil es zum Schutz für sie auch, ne? In erster Linie möchte ich natürlich den Schutz meiner Tochter oder meiner Töchter haben. Deswegen sage ich ihnen, fass diesen Ofen nicht an, ja. Und Gottes Gebote gelten in erster Linie immer zum Schutz für uns Menschen. Jesus sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Es fördert quasi den Frieden untereinander. Das ist übrigens die Lösung, wie wir Weltfrieden auf der Erde schaffen. Ja, wenn alle Leute sich an dieses Gebot halten würden, gäbe es Weltfrieden. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ja, es fördert den Frieden, ja, es schützt vor Konflikten. Aber genauso möchte ich ja auch, dass Menschen mir so begegnen, ja, dass sie mir auch mit dieser Nächstenliebe begegnen auch. Vergib deinen Feinden, Vergebung schützt mich, Vergebung schützt mich vor Bitterkeit dem anderen gegenüber. Du sollst nicht töten, bisschen einfacher, ne? Schützt erstmal das Leben von dem anderen. Aber auch so etwas beeinflusst mich ja auch, es zerstört mich ja auch. Du sollst nicht die Ehe brechen, natürlich schützt das die Ehe und die Familie vor Untreue. Es ist immer erstmal der Mensch, der geschützt wird. Und Gott als Schöpfer der Menschen weiß am besten, was gut für uns ist. Ja, er gibt uns nicht die Gebote, weil er ein Spielverderber ist, sondern um uns zu schützen. Und das ist etwas, was Gott hier meint, in diesem Kontext auch. Die Israeliten kommen aus einem Land, wo es andere Gesetze gab, andere Götter gab. Und ich habe das irgendwie so, er stellt sich vor und sagt, ich bin Gott, dein Arzt. Ein Arzt kennt sich mit dem Körper aus, mit dem menschlichen Körper aus, der hat ihn studiert, der weiß ungefähr, wie der funktioniert auch. Ne? Wir alle haben irgendwie so einen Hausarzt, wo wir auch hingehen, wenn es uns schlecht geht, dann gehen wir da hin und dann sagt er hier, dann weiß der ungefähr, was gut für unseren Körper ist, aber auch gut für unsere Seele ist. Ja, er möchte uns schützen, das ist erstmal der Auftrag von einem Arzt, von einem Hausarzt. Gehen wir mal davon aus. Eigentlich sollte der Auftrag eines Arztes sein, uns Menschen zu schützen. Dann sagt der Arzt vielleicht, oh, iss mal ein bisschen weniger fettiges Zeug, dein Cholesterinspiegel, keine Ahnung, ich sage irgendwelche Worte auch, der ist einfach zu hoch, deswegen isst man nicht so viel fettiges Zeug. Oder du hast Probleme mit deinem Rücken, hast Rückenschmerzen, sitzt viel, mach mal ein bisschen Sport, beweg dich mal ein bisschen. Er sieht den Körper, er weiß ungefähr, wie der funktioniert und weiß gut, was für diesen Körper ist und möchte ihn schützen auch. Und genauso möchte Gott, dass wir so leben, wie es gut für uns ist. Und vor allem zu unserer neuen Identität passt auch. Das ist ungefähr so, wenn ich Milch anstatt Wasser in eine Kaffeemaschine schütten würde, dann macht das die Maschine kaputt. Ich habe es noch nie ausprobiert, aber so ist sie nicht erdacht. In eine Kaffeemaschine kommt keine Milch oben rein, also zum Brühen. Genauso wie übermäßiger Alkoholkonsum, eine Rastlosigkeit durch übermäßigen Medienkonsum uns Menschen kaputt macht. Und ein Arzt sagt nicht immer nur, was wir lassen sollen, isst mal weniger fettigeres Zeug, sondern er schaut uns auch an und sieht auch vielleicht, was für einen Mangel wir haben. Ja, vielleicht ein Vitamin-C-Mangel oder sagt, hier, guck mal, iss mal einen Apfel am Tag oder so. Dann sagt er auch Dinge, die uns vielleicht auch fehlen. Und so auch in der Beziehung zu Gott Dinge, die uns gut tun, was unser göttlicher Arzt uns verschreibt, was zu unserem Wesen passt, zu unserer Identität. Das Wasser in der Kaffeemaschine ist Gemeinschaft mit diesem göttlichen Vater zu haben. Das ist etwas, was Gott uns verschreibt quasi als Arzt. Durch Lesen des Wortes Gottes, durch die Bibel. Kein Buch der ganzen Welt kann so lebensverändert für dich sein als die Bibel. Und auch wenn wir, also ich bin jetzt nicht so christianisiert aufgewachsen, vielleicht bist du schon im Kindergottesdienst gewesen. Du kennst alle Stories in- und auswendig. Wenn du in deiner stillen Zeit Bibel liest und liest auf einmal die Geschichte, also jeder, der mal Kigo gemacht hat, in meinem Kigo, ich bin reingegangen und als Jugendpastor und habe gesagt, hier, heute habe ich die Geschichte euch mitgebracht. Die ersten Worte von allen sind dann, kenne ich schon, langweilig. Und vielleicht geht es dir genauso, wenn du deine Bibel liest und denkst dir so, ah, ich schlag mal Matthäus auf, kenne ich schon, ja, was soll ich da überhaupt noch lernen? Das ist ein lebensveränderndes Buch. Und ich bin davon überzeugt, hundertprozentig, wenn du jeden Tag in diesem Buch liest, wird es automatisch dein Leben verändern. Hundertprozentig. Wir müssen dieses Buch kennen. Wir müssen wissen, wo gewisse Dinge steht, was da drin steht. Wo steht die Bergpredigt in der Bibel? Das ist super, super wichtig auch, ne? Weil es lebensverändernd ist für uns. Weil es eine Wahrheit ist, die da in diesem Buch steht. Der zweite Punkt, Gebet, Gespräch mit Gott. Das sind die Klassiker. Natürlich geht es immer um Bibellesen und Gebet. Das ist immer das, was der Pastor da vorne sagt. Ne? Gespräch mit Gott. Wo hast du in deinem Alltag eine Zeit, wo du Momente des Gebets hast? Und nicht das Gebet, Happa, Happa, danke Papa. Wie Vitaminmangel kann es uns geistlich krank machen, wenn wir keine Zeiten des Gebets haben. Hundertprozentig. Und das ist ein Tank, den wir nicht sehen, wie wir dann geistlich krank werden auch in dieser Beziehung zu Gott. Und oft müssen wir irgendwie schauen auch, oh Gerrit, mein Tag ist so voll, boah, wo soll ich denn da irgendwo noch meine Zeit des Gebets oder Bibellesen überhaupt noch reinpacken? Und ich sage dir, es geht nicht darum, ein Zeitfenster zu finden, wo das irgendwie noch reinpasst, sondern ich muss dir sagen, wir müssen Dinge kappen. Wir müssen diese Gebetszeit und diese Bibellesezeit freischneiden in unserem Alltag. Wir müssen uns eine Zeit freischneiden. Da muss etwas anderes einfach, muss mal etwas anderes sein lassen auch. Wir müssen etwas freischneiden, damit wir diese Zeit des Gebets und Zeit der Stille Bibellesen haben. Das ist einfach so. Das ist bei mir genauso. Jahwe Rapha, Gott, der heilt, Gott, dein Arzt. Und bei Heilen denken wir auch immer erst an das körperliche Leiden auch. Das ist das Erste, was wir sehen. Aber Gott ist die innere Heilung viel, viel wichtiger als die körperliche. Ich möchte zwei Verse aus Jesaja vorlesen. Jesaja ist ein Prophet, einer der drei großen Propheten in der Bibel, der quasi das, wo Gott zu Jesaja gesprochen hat und er quasi das weitergegeben hat an das Volk. Damals war noch die Beziehung heilsgeschichtlich ein bisschen anders wie heute. Heute können wir einfach zu Gott beten und damals war es noch eine gewisse Trennung dazwischen. Und Jesaja schreibt, oder das sind die Worte Gottes auch, als Heiliger wohne ich in der Höhe. Ich bin aber auch bei den Verzagten und Erniedrigten. Ich stärke den Lebensgeist der Erniedrigten und gebe den Verzagten neuen Mut. Ich klage nicht für immer an und bin nicht auf Dauer zornig. Sonst würden sie den Mut verlieren, ihnen würde der Lebensatem geraubt, den ich geschaffen habe. Innere Krankheiten, die zweite Verse noch nicht, innere Krankheiten, die in der heutigen Zeit immer präsenter werden. Themen wie Depression, Burnout, Angst, Hoffnungslosigkeit. Unsere Gesellschaft entwickelt sich immer mehr in die Richtung, wo diese inneren Krankheiten immer stärker werden. In den letzten 60 Jahren verdoppelt sich der Speed unseres Lebens oder der Beat unseres Lebens. In den letzten 60 Jahren hat sich der alle 20 Jahre verdoppelt. Also unser Körper, da hat sich ja nichts verändert. Unsere Seele, wie viel wir verarbeiten können, wie viele Dinge wir aufnehmen können. Deswegen ist Thema Rastlosigkeit und Aufgewühltheit und diese ganzen mentalen Krankheiten auch so präsent, weil es immer schneller wird. Ne? In den letzten 60 Jahren, alle 20 Jahre, hat sich der Beat des Lebens verdoppelt. Aber auch Menschen mit einem schwachen Lebensgeist, wie Gott das hier spricht zu Jesaja auch. Als ich das gelesen habe, habe ich auch direkt Freunde vorm Auge oder auch bekannte Menschen, die genau das fühlen, die genau diesen schwachen Lebensgeist haben. Und ich bin davon überzeugt auch, dass auch du solche Gefühle kennst auch, schwacher Lebensgeist. Vielleicht mal so einen Tag. Ich habe manchmal so Tage, wo ich auch zu meiner Frau sagen muss, ich habe keine Ahnung, was heute los ist. Irgendwie habe ich gerade einen schwachen Lebensgeist. Depression, Burnout, Angst, Hoffnungslosigkeit. Gott möchte dir Heilung schenken. Das ist so schön auch, wie das hier bei Jesaja steht. So, er sieht dich auch er möchte deinen Lebensgeist stärken und er sieht dich. Und er weiß ganz genau, was du fühlst und wie du dich fühlst. Und da aber auch der Auftrag für uns, lass uns für körperliche Heilung beten. Nicht, weil wir das irgendwie machen im Gebetstreffen, weil wir jetzt einfach sagen, wir beten jetzt noch für die Kranken, sondern weil wir erwarten, dass er Wunder tut und dass er Heilung schenkt. Und genauso lass uns auch für innere Krankheiten beten, weil wir auch darauf glauben und erwarten, dass er Wunder tut und Heilung schenkt. Jetzt die nächsten beiden Verse noch. Ich sah, welche Wege sie einschlugen. Aber ich will mein Volk heilen und leiten. Ich will ihm wieder Trost spenden. Als Schöpfer sorge ich dafür, dass die Trauernden Loblieder auf den Lippen haben. Frieden. Frieden den Fernen und den Nahen. Ich will sie heilen, sagt der Herr. Hier am Schluss auch wieder Jahwe Rapha. Ich möchte ihnen Frieden geben. Die Trauernden sollen Loblieder auf den Lippen haben. Und er möchte nicht nur unseren Körper heilen oder unser Inneres, sondern er möchte auch unser Herz heilen. Er möchte uns von dieser Schuld heilen auch. Jesus hat oft, wenn ihr in den Evangelien schaut, wenn er Menschen geheilt hat, hat er immer auch oder oft erst die Schuld vergeben, die Sünden vergeben. Er hat immer erst das Herz geheilt auch. Bei dem Mann zum Beispiel, der durch das Dach kam und dann sagt er so, er hat ihm dann quasi die Sünde vergeben. So, er hat ihm erstmal innerlich das Herz geheilt, bevor er dieses Körperliche, das ist ja das Menschliche, was wir sehen. Wir sehen nur das bis zum Körperlichen. Ja, aber diese Vergebung der Sünden oder die Heilung unseres Herzens, wie wichtig das ist, das zeigt es irgendwie. Jesus denkt gar nicht so dran. Er fragt den Blinden oder den Gelähmten, fragt er, hey, was willst du von mir? Obwohl es offensichtlich ist, was er braucht, Heilung vom Körperlichen. Aber er schenkt erstmal Heilung von unserem Herzen. Wenn du diese Gefühle kennst, Gefühle von Hoffnungslosigkeit, Angst über deine Zukunft, Angst über deinen Wert, Angst um deine Gesundheit oder Einsamkeit, Angst vor dem Scheitern, möchte ich dir sagen, unser Gott, dieser Gott, von dem du heute gehört hast, dieser Yahweh Rapha, möchte dir Heilung schenken und Frieden geben. Genauso wie Jesaja ja, das hier schreibt, ne? Trauernde sollen Loblieder auf den Lippen haben. Frieden, Frieden den Fernen und den Nahen. Er möchte dir deinen Frieden ins Herz geben, der größer ist als diese Angst. Dieser Gott möchte dich sein Kind nennen. Und genau dafür ist Jesus an diesem Kreuz gestorben, dass das wieder möglich ist, dass wir Kinder Gottes werden können, Gemeinschaft leben können mit Gott, Wasser in der Kaffeemaschine. Das ist, was Gott von uns will. Was sein Herz, er sehnt sich nach dir, nach dieser Gemeinschaft mit dir. So wie es am Anfang im Garten Eden gedacht war. Und ich möchte gleich beten. Wir haben das schon mal gemacht vor 2 Wochen. Ich möchte das wieder tun. Wenn du dich nach diesem Gott sehnst, auch wenn du deinen wahren Wert erkennen möchtest, darfst du das Gebet gerne mitsprechen. Aber hier auch wieder Vorsicht, wieder eine Warnung. Wenn du Gott nicht kennst, und du möchtest dieses Gebet mitbeten und du möchtest dein Leben Jesus geben, warne ich dich davor und sage Vorsicht, dein Leben wird sich komplett verändern. Und nicht irgendwie, weil du dich anders verhalten musst, so wie ich das früher gedacht habe, als ich mit 23 Jahren Christ wurde, so oh, jetzt darf ich keinen Schimpfwörter mehr sagen, sondern dein Leben wird sich verändern, weil der Heilige Geist dich verändern wird. Das ist eine passive Transformation in dir. Du wirst Vergebung erfahren, das wird dich verändern. Du wirst erfüllt von Gottes Liebe, um Menschen zu lieben. Und deine Sicht auf dich selber wird sich verändern. Frieden wirst du empfangen. Das ist eine Veränderung. Und Jesus, ich danke dir dafür, dass wir das tun dürfen, auch dafür zu beten. Ich danke dir dafür, dass wir Heilung bekommen auch von dir, Gott, Yahweh Rapha. Der wie ein Arzt uns anschaut und weiß ganz genau, wie wir funktionieren. Du möchtest das Beste für uns. Und das Beste ist, in der Gemeinschaft mit dir zu leben, an deinem Herz zu sein auch. Und nicht durch irgendwelche Taten auch. Du suchst diese Gemeinschaft. Du suchst Gebet nicht als Zwang, als Dogma, was wir irgendwie tun, sondern wirklich als Gemeinschaft, als Austausch. Du sehnst dich nach uns. Ich danke dir dafür, für dein Wort auch, dass du uns das gegeben hast und uns auch Wahrheit schenkst in diesem Wort und uns begegnen möchtest in deinem Wort. Und ich möchte jetzt beten, wenn du möchtest, dass du gerne einfach die Worte mitsprechen in deinem Herzen, darfst du auch gerne laut aussprechen. Jesus, ich merke, dass ich dich in meinem Leben brauche. Ich glaube daran, dass du Gottes Sohn bist und für mich gestorben bist, damit meine Fehler vergeben werden, damit ich heilig und gerecht werde. Bitte vergib mir meine Sünden und komm in mein Herz. Hilf mir, jeden Tag mit dir zu leben und dir immer ähnlicher zu werden. Geist Gottes, erfülle mich. Heiliger Geist, befreie mich von meiner Angst, meinen Zweifeln und meiner Sucht. Himmlischer Vater, danke, dass ich dein Kind sein darf, dass du mir Identität und einen Wert zusprichst. Danke, dass du mich liebst und mich annimmst. Amen.
Schön, dass du dabei warst. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, wende dich gerne an einen unserer Mitarbeiter. Zum Beispiel sonntags beim Gottesdienst oder auch online unter kirchefuersiegen.de.